Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Mein Name ist David, ich bin 29, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin hier zusammen mit Salome, nicht mit eurer Salome aus Berlin, sondern mit meiner Salome aus Mainz. Wir haben gemeinsam eine Tochter, Abby, sie ist 1,25 Jahre alt und eine zweite Tochter ist on the way, quasi in the making, yes, und wird uns dann im November bereichern und dann bin ich doppelter Girl Dad. Jetzt muss ich wirklich lernen, wie man Zöpfe macht und flechtet und diese ganzen Sachen. Come on, dreh dich mal zu deinem Lieblingsnachbar und sag, gute Entscheidung, dass du heute da bist. Und jetzt dreh dich zu dem anderen Nachbarn und entschuldige dich, dass du nicht ihn ausgewählt hast als dein Lieblingsnachbar und sag, hey, gute Entscheidung auch, dass du heute Morgen am Start bist. Yes, hey, super cool. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sind gestern mit dem Zug angereist und die Deutsche Bahn, sie war pünktlich. Alles hat super geklappt, ganz entspannt durchgekommen. Gibt sogar dafür einen Applaus. Nice. Und ich leite bei uns den Bereich Next Generation Kids. Wir haben auch Massive über euch und so eine Pfadfinderarbeit. Jugendliche, junge Erwachsene. Und wir haben jetzt auch was gestartet vor einem Jahr für die Studenten. Weil ich glaube, hey, die Unis, die Studenten, sie brauchen Jesus, oder? Und es kann nicht sein, dass sie Jesus nicht kennenlernen. So viele Studenten hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie viele Unis ihr habt. Auf jeden Fall einen Haufen in Mainz. Wir haben die größte Campus-Universität Europas. Wusstet ihr das? Alles in einem Campus. So viele Studenten, so viele junge Menschen, die Jesus brauchen. Und mein Herz, es schlägt so krass für die nächste Generation. Ich liebe es, das Haus Gottes zu bauen. Ich feiere das total. Und eigentlich komme ich aus dem ganz Südwesten von Deutschland. Also nicht Mainz, sondern ursprünglich komme ich aus Lörrach. Kennt jemand Lörrach? Yes, ein paar Leute kennen Lörrach, war so excited. Ich hätte ja nie gedacht, dass es mich mal so weit in den Norden verschlägt nach Mainz, dass ich da mal leben werde in Norddeutschland. Aber jetzt bin ich dort, seit fast 10 Jahren baue ich die Kirche dort in Equippers Mainz mit und der Leiterschaft von Tore und Gabi und feier's total, dass ich das machen darf. Und ich habe auch eine Connection zu Berlin. Und meine Connection zu Berlin ist, mein Arbeitgeber, mein letzter, bei dem ich bis vor kurzem gearbeitet habe, dazu später mehr, hat seinen Sitz in Berlin gehabt. Und so waren wir immer wieder auch mit Kollegen in Berlin. Sommerfest war jetzt letzte Woche, ich war nicht mehr eingeladen, weil ich halt auch nicht mehr da arbeite. Aber meine ehemaligen Kollegen sind hierher gefahren. Und ich kann mich auch erinnern an meine Zeit als Teenager, dass mein Papa, der hat Geschichte studiert. Und Berlin atmet ja Geschichte, das wisst ihr alle besser als ich. Und so hat er mich immer mal wieder mitgenommen nach Berlin, weil ich auch total geschichtsinteressiert war. Ich habe auch 2 Semester Geschichte studiert, habe dann gemerkt, okay, so interessiert bin ich doch nicht wie er. Habe dann nochmal gewechselt. Aber so war ich immer wieder in Berlin gewesen mit ihm zusammen und ich habe richtig gute Erinnerungen an diese Stadt und feiere es total. Salome und ich waren vor 2 Monaten nochmal hier, haben die ganzen Touri-Spots abgeklappert, nochmal so und ja. Was eine Hammerstadt, in der ihr leben dürft. Wirklich, wirklich cool. Yes. Man sieht's mir nicht an, aber ich habe vor einem Jahr angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und es hat damit zu tun, dass ich jetzt mit Salome seit 4 Jahren verheiratet bin und irgendwie immer in die Breite gewachsen bin über die letzten Jahre. Weil eines unserer Hobbys oder was wir super gerne machen ist, wir kochen super gern zusammen und natürlich essen wir auch dann super gerne zusammen. Dann habe ich eine Zeit lang Fußball gespielt und habe aber gemerkt, oh, das passt irgendwie nicht zusammen mit dem, dass ich Haus Gottes bauen will, weil Training war immer da, wo ich meinen Hauskreis, meine Group hatte und Spiel war immer da, wo Gottesdienst war und so. Und dann habe ich verschiedene Sachen überlegt und schlussendlich habe ich mich entschieden, ins Fitnessstudio zu gehen, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht der Typ bin dafür. Aber was mich angesprochen hat, war, dass ich mir die Zeiten selbst aussuchen kann, wann ich da hingehe. Und jetzt gehe ich immer morgens zur selben Zeit ins Fitnessstudio und ich sehe immer dieselben Leute. Und das ist super funny. Wir kennen uns nicht, wir haben noch nicht miteinander gesprochen, jeder hat seine Kopfhörer drin. Wir wissen genau, welches Auto wer fährt, an welchem Spind wer sitzt, wer welche Übung wann macht. Es sind immer die gleichen 20, 30 Leute, aber wir reden nicht miteinander. Aber ich habe mir dann letztens so gedacht, oh, das Fitnessstudio, die haben sicher 300 Plätze oder so und wir sind immer nur die gleichen 30 Leute. Wie machen die Geld? aber sie machen Geld mit den Leuten, die nicht kommen. Die Leute, und vielleicht warst du auch schon mal so eine Person, die am 31. Dezember nochmal sich so denken, oh, wie war eigentlich mein Jahr, nochmal so auf ihre Ziele schauen. Oh ja, Sport machen wollte ich dieses Jahr eigentlich mehr, hat nicht geklappt. Wie wär's, ich melde mich mal fürs Fitnessstudio an. Die haben doch sicher einen guten Deal. Du googelst, natürlich haben sie einen guten Deal, extra für dich, fürs neue Jahr. Du meldest dich an, geht ins Fitnessstudio und so nach spätestens 2 Monaten flacht das wieder ab. Ich erlebe das jetzt auch immer Januar, plötzlich alles voll, Februar. Bisschen voll, März, alles wieder beim Alten. Keiner ist mehr da. Und wieso erzähle ich dir das jetzt? Weil wir sind in einer Predigtserie, die heißt Jein. Und ich habe gemerkt, es ist eine Sache, gute Entscheidungen zu treffen, aber es ist eine ganz andere, bei diesen guten Entscheidungen zu bleiben. Es ist eine Sache, sich im Fitnessstudio anzumelden, zu sagen, come on, Sport ist mein Ding, ich trainiere jetzt, ich will fit werden. Es ist eine Sache, im März weiter durchzuziehen, im April, im Sommer, wenn dann das Wetter schön ist, weiter am Start zu bleiben. Und dieses Fitnessstudio, ich habe mal gegoogelt, ich weiß nicht, was du schätzen würdest, aber es hat 300 Plätze und es hat über 5000 Leute, die dort Mitglied sind. Es sollte eigentlich nicht klappen, aber es klappt, weil viele Leute eine Entscheidung treffen, die powerful ist und dann nicht damit weitergehen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen an diesem Morgen. Jein, meine Entscheidung bleibt fest. Das ist mein Predigttitel. Wenn du Notizen machen willst, dann schreib dir das gerne auf. Come on. In den letzten Wochen haben wir schon über Entscheidungen gesprochen. Ich habe mir alle Predigten angeschaut und ich sehe, ihr habt einen neuen LED-Screen, der vor ein paar Wochen noch nicht da war. Hammer. Richtig nice. Feier ich total. Als Next-Gen-Mensch feiert man so Sachen natürlich. Und wir haben darüber gehört, wie wichtig es ist, Entscheidungen aus der Gegenwart Gottes zu treffen. Und dass Vergleichen nicht die beste Grundlage ist, um Entscheidungen zu treffen, sondern dass wir Entscheidungen aus Glauben und in Glauben hineintreffen sollten. Das hast du sicher alles gehört, kannst es auch nachhören. Und letzte Woche hat Paul dann darüber gesprochen, wie kann ich gute Entscheidungen für meine Freundschaften treffen. Und wie gesagt, als ich so über das Thema Entscheidungen nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ey, es ist so wichtig, dass wir in diesen Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, wo wir aus Glauben heraus eine Entscheidung getroffen haben, aus der Gegenwart Gottes heraus eine Entscheidung getroffen haben, wo wir gesagt haben, oh, ich vergleiche mich nicht, ich lasse Zweifel nicht zu. Diese Entscheidungen, dass wir zurückkehren zu diesen Entscheidungen, wenn wir sie wieder verloren haben, wenn unser Ja vielleicht ein Jein geworden ist in diesen Dingen oder vielleicht sogar ein Nein. Weil es ist eine Entscheidung, eine gute Entscheidung, es ist eine Sache, eine gute Entscheidung zu treffen. Es ist eine ganz andere, daran festzuhalten, wenn sich plötzlich die Umstände ändern, oder? Kennst du das aus deinem Leben? Es ist eine Sache zu verstehen, dass Gott dich berufen hat und dass er zu dir spricht. Es ist eine ganz andere Sache, sich dann zu entscheiden, darauf zu gehen, wenn plötzlich die Gefühle kommen, Angst kickt und du dir denkst, oh, was mache ich hier überhaupt? Es ist eine Sache zu entscheiden, Gott zu erlauben, in unser Leben hinein zu sprechen. Aber es ist eine ganz andere Sache, gehorsam zu bleiben und darauf zu gehen, auf diesem Wort, was er gesprochen hat. Und manche Entscheidungen, da denke ich mir so, oh, come on, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich ein halbes Jahr meine Routine aufgebaut, ins Fitnessstudio zu gehen. Jetzt läuft's. Aber so ist es nicht. Es ist jeden Abend, am Abend, bevor ich am nächsten Morgen gehe, die Entscheidung. Morgen gehe ich ins Fitnessstudio, ich packe meine Tasche, weil wenn ich es nicht mache, ist die Chance kleiner, dass ich am nächsten Tag gehe. Und heute Morgen will ich mit euch genau darüber sprechen. Wie bleibt mein Ja ein Ja? Wie bleibt mein Nein ein Nein? Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dich erinnern an Entscheidungen, die du aus Glauben heraus getroffen hast, aber wo du ein bisschen wieder weggekommen bist. Und er möchte dich erinnern, wieder da hineinzutreten. Deswegen wollen wir vielleicht für einen ganz kurzen Moment unsere Augen schließen. Ich will einmal den Heiligen Geist einladen, dass er zu uns spricht, dass unsere Herzen offen sind und dann gehen wir richtig rein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast auf diese Welt, dass er zu uns spricht, Herr. Ich danke dir, dass du unser Herz formst, Jesus. Herr, und ich danke dir, dass du schon Dinge in unserem Leben, Entscheidungen freigesetzt hast, wo wir aus Glauben heraus Dinge entschieden haben für dich, Herr. Und Heiliger Geist, wir wollen jetzt wirklich unser Herz aufmachen und dich einladen und dir erlauben, dass du Dinge in unserem Herzen an die Oberfläche bringst, wo unser Ja zu einem Jein geworden ist. Und dass du uns den Mut und das Vertrauen in den Glauben gibst, dieses Ja nochmal festzuziehen, darauf zu gehen und zu sagen, come on Jesus, ich gehe all in mit dir. In Jesu Namen, Amen. Ich will euch heute Morgen reinnehmen in zwei Bibelgeschichten, in zwei Stories aus der Bibel. Ehrlicherweise, ich möchte euch hineinnehmen in zwei Personen aus der Bibel. Und die eine Person, sie lebte im Alten Testament, oder ihre Geschichte lesen wir im Alten Testament, so ist vielleicht besser. Und von der anderen Person lesen wir im Neuen Testament. Und die Person, mit der ich starten will, die Geschichte, wir lesen sie im Buch Samuel. Und es geht um den ersten König von Israel. Du kennst die Story vielleicht, es geht um König Saul. Und Saul war der erste König und das war die Situation, das Volk Israel, es hat sich dazu entschieden, ey, wir wollen auch einen König haben. Alle Nachbarvölker, sie haben einen König, wir brauchen auch einen König. Kennst du das? Dein Nachbar hat es, du willst es auch? So ungefähr war das Volk Israel auch drauf. Und sie sind zu Samuel hingegangen und haben gesagt, ey, wir wollen einen König. Und Samuel fand das jetzt nicht so mega smart, aber er hat mal zu Gott gebetet, hat ihn gefragt und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, so, hey, wenn sie einen König wollen, dann gib ihnen einen König. Und so hat er dann Saul zum König gesalbt. Und Saul, er war groß, er war gut aussehend, sportlich, würde man vielleicht heute sagen. Und ich glaube ehrlicherweise, vor allem am Anfang, er hat richtig gute Entscheidungen getroffen. Er hat Entscheidungen getroffen aus Glauben, er war nah an Gottes Herzen dran. Aber irgendwas ist in seinem Leben passiert, obwohl er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, dass sein Königreich trotzdem unterging und nicht sein Sohn Jonathan sein Nachfolger wurde, sondern Gott einen anderen Mann, David, berufen hat als den Nachfolger von König Saul. Und ich glaube, es liegt daran, weil er hat gute Entscheidungen getroffen, aber irgendwann ist er davon abgewichen, er ist seine eigenen Wege gegangen, statt an diesen Entscheidungen festzuhalten. Und wir lesen eine Geschichte und es ist so, die Israeliten, sie hatten ein Feind Number One, das sind die Philister gewesen. Und Saul wurde gerade frisch König und dann trifft er sich mit Samuel und Samuel gibt ihm eine Anweisung. Und der sagt zu ihm, hey, warte jetzt 7 Tage auf mich. Warte 7 Tage und nach 7 Tagen komme ich zu dir und ich bringe ein Opfer da. Und dann sag ich dir, Saul, wie du weitermachen sollst, okay? Also ihr habt die Story, Samuel sagt zu Saul, warte 7 Tage, bring nicht das Brandopfer da, das mache ich dann und dann sag ich dir, wie es weitergeht. Und dann lesen wir rein, tauchen ein in die Bibelstelle in 1. Samuel 13, ab Vers 7. Und da steht, einige von ihnen, das waren die Soldaten von Saul, überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Saul blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Er wartete dort 7 Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging auf ihn zu und entgegnete und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. Während die Philister schon in Michmas bereitstanden, da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, sagte Samuel. Will man nie, dass ein Prophet einem das sagt, oder? Wie dumm von dir, sagte Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein. Denn der Herr hat sich einen anderen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Ganz schön krass, oder? Das ist die Geschichte, in der wir lesen, wieso Saul sein Königreich entrissen wurde. Nämlich, weil er ungehorsam war. Weil er nicht die vollen 7 Tage gewartet hat, bis Samuel gekommen ist und das Brandopfer und dann das Brandopfer selbst dargebracht hat. Und ganz ehrlich, manchmal denken wir doch so, oh, Saul, wie konntest du nur? Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir das nicht auch aus unserem eigenen Leben? Gott hat etwas gesprochen, und wir halten daran fest, in der ersten Woche, auch in der zweiten Woche, vielleicht noch nach 4 Wochen, aber irgendwann ändern sich die Umstände und plötzlich lassen wir die Entscheidung fallen und gehen doch irgendwie unseren eigenen Weg. Um es konkret zu machen, vielleicht hast du dich mal entschieden zu sagen, hey, come on, Gott hat zu mir gesprochen, ich glaube, dienen, das ist genau mein Ding. Wir haben ja eine Predigtserie gehabt über die Schönheit des Dienens und du dachtest so, come on, yes, ich bin beim Dienen am Start, ich baue das Haus Gottes mit, yeah. Du bist auf deinen Teamleiter zugegangen, hast gesagt so, hey, du kannst mich immer einteilen, ich bin immer am Start. Egal, morgens, mittags, abends, ich bin am Start. Dein Teamleiter komplett ausgerastet, yes, voll gut. Und dann merkst du plötzlich irgendwann, oh, der Alltag ist ja doch anstrengender, als ich es im Kopf hatte. Da kommen ja doch ganz viele To-Dos und arbeitest auch gerade viel. Und diese Entscheidung, die du aus Glauben heraus getroffen hattest, Gott hat zu dir gesprochen, vielleicht in der Predigt oder wo auch immer, plötzlich kassierst du sie wieder so ein bisschen ein, rufst den Teamleiter an, so ey, einmal im Monat ist auch eine Regelmäßigkeit oder einmal im halben Jahr. Und plötzlich wird dein Ja zu einem Jein. Oder beim Thema Finanzen. Du merkst, hey, Gott möchte dir eine neue Freiheit geben, was das Thema Finanzen angeht. Und du fängst an, deinen Zehnten zu geben, weil oh, Gott hat zu dir gesprochen, er wird dich versorgen. Du sagst, yes, come on, ich nehme das im Glauben, ich gebe meinen Zehnten. Und dann, 2 Monate später, geht dein Auto kaputt, die Kids wollen auf Klassenfahrt. Und plötzlich denkst du dir so, boah, diesen Monat mal aussetzen, ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Oder ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja gesagt, ich komme aus Südwestdeutschland. Und ihr wisst, in der Schweiz leicht andere Gehaltsstruktur als in Deutschland. Nach der Schule habe ich durch irgendwie Kontakte habe ich einen Job in der Schweiz bekommen. Und ich habe 8 Wochen in der Schweiz gearbeitet, als Schüler mit 18. Und dann habe ich irgendwann, ja, okay, Gehalt ist da. Ich bin zur Bank gegangen und ich habe mir ganz oldschool diesen Beleg da ausgedruckt, weil ich mir so dachte, oh, nie mehr werde ich so viel Geld auf meinem Konto haben. Hab mir diesen, wie nennt man das, dieses Ding halt ausgedruckt. Auszug, dankeschön. Auszug ausgedruckt. Und war so, yeah. Und dann ist mir eingefallen, warte mal, du hast dich schon als Jugendlicher entschieden, die ersten 10% ins Haus Gottes zu geben. Aber das gilt jetzt nicht für so Fanjobs. Die sind jetzt begrenzt von der Zeit und das ist jetzt eine einmalige Sache. Das gilt wahrscheinlich für Leute, die Vollzeit arbeiten, die das regelmäßig machen. Nicht für Leute wie mich, der jetzt 7 Wochen oder 8 Wochen einen Fanjob hat. Für die gilt das nicht. Und ich habe mit mir selbst angefangen zu argumentieren und ich habe gemerkt, okay, mein Ja, es stand doch so sicher und plötzlich wurde es ein Jein. Und ich musste mich neu entscheiden. Hey, mein Ja bleibt ein Ja. Und ich gebe 10%, auch als Schüler, von dem, was ich verdiene in das Haus Gottes. Und ich habe schon gesagt, ich arbeite viel mit jungen Menschen. Und zu oft hatte ich schon diesen Moment, auch letztens wieder, ich habe mit einer Person geredet und sie hatte ein paar Beziehungen schon hinter sich, ist noch gar nicht so alt. Und es war wieder eine Beziehung hinter sich gebracht sozusagen und wir haben geredet und ich war so, hey, ich glaube, es wäre gut für dich, wenn du jetzt bis Ende des Jahres einfach mal Single bleibst und wir konzentrieren uns so ein bisschen auf deine Themen und vielleicht bist du dann irgendwann wieder ready. Und er hat gesagt, ja, ich bete darüber, ja, hat das mitgenommen und haben wir kurz Zeit später gesprochen und war so, yes, hey, ich merke, das ist genau der richtige Schritt, ich bleib Single. Jetzt erstmal, ich will, dass Gott in mir arbeitet und ich dachte mir innerlich so, hey, come on, junger Mann, was eine gute Entscheidung. Ja, kurz Zeit später habe ich dann mitbekommen, dass er jetzt eine Freundin hat. Und ich glaube, es geht so schnell, dass unser Ja wankt und dass es ein Jein wird. Und ich glaube aber, Gott hat uns nicht dazu berufen, sondern er hat uns dazu berufen. In Jakobus 5, Vers 12 lesen wir, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein bleibt. Und deswegen, meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass dein Ja ein Ja bleibt. Wenn sich die Umstände ändern, egal wie die Situation ist, dein Ja bleibt ein Ja. Come on, habt ihr das? Alright. Aber ich will jetzt nicht bei dem Negativbeispiel Saul bleiben und ihr denkt euch alle so, oh Mann, ey, der hat's verkackt. Das ist nicht gut. Sondern ich möchte euch auch mit hineinnehmen ins Neue Testament und uns zusammen eine Geschichte oder eine Person anschauen, von der ich glaube, dass wir ganz viel lernen können. Aber nicht nur das, sondern ich glaube, diese Person hat die Kraft, dass du nicht nur sagst, oh ja, guter Gedanke, sondern dass er etwas transformiert in deinem Herz. Er Glauben in deinem Herzen freisetzt, dass dein Ja wirklich fest steht und dein Anker wird für dein Leben. Und diese Person, du kannst es dir vielleicht schon denken, ist Jesus Christus, unser Retter selbst. Weil er musste auch schwierige Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Jesus ist nicht die ganze Zeit auf Wolke 7 durch die Erde geflogen, sondern er musste schwierige Entscheidungen treffen. Aber er hat Gott vertraut. Und ich würde mir gern mit euch anschauen, wie er das gemacht hat. Weil Ich träume von der nächsten Generation. Ich träume von einer Kirche, die Ja sagt zu dem, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Die sagt, hey, come on, ich glaube, Gott möchte mit mir Geschichte schreiben. Ich glaube, Berlin hat schon Geschichte mal geschrieben, es ist bekannt, aber ich glaube, Gott möchte auf eine neue Art und Weise mit Berlin Geschichte schreiben. Und es braucht dich und mich, die sagen, yes, ich gehe auf dem, was Gott zu mir gesprochen hat. Und ich glaube, dass die nächste Generation eine Generation ist, die zu ihren Entscheidungen steht. Auch wenn Opposition kommt, in der Schule, in der Universität, wie auch immer. Und ich glaube, das nicht nur für die nächste Generation, sondern ich glaube, dass für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass Gott etwas Neues freisetzen will in unserem Leben, dass unsere Entscheidungen fest bleiben. Stell dir vor, jeder hier im Raum würde festhalten an dem, was Gott schon in dein Leben gesprochen hat. Darf ich mal sehen, zu wem Gott schon mal gesprochen hat? Gib mal ein Handzeichen, hier ist ein bisschen interaktiv. Ey, Gott hat schon ganz viel in mein Leben gesprochen, in deins sicherlich auch. Hey, wie krass anders sähe Berlin aus, wenn jeder von uns wirklich komplett hineintritt in das, was Gott schon gesprochen hat. Wenn er sagt, ja, das ist, was Gott mit mir vorhat und kein Zweifel, kein Jein in unserem Herzen Raum gewinnt, oder? Da wäre so eine Power drin. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir genau diese Kraft und diese Entschlossenheit und diesen Mut geben will. Dass da, wo er spricht, dass es nicht einfach nur ein Wort ist, sondern dass es etwas ist, was etwas freisetzt in deiner Generation. Und die Geschichte von Jesus, in die ich euch hineinnehmen will, ist eine ganz bekannte. Die hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört. Und es ist die Geschichte, als Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht, nochmal im Garten Gethsemane unterwegs ist. Es ist quasi der Abend vor seiner Kreuzigung. Und wir lesen in Matthäus 26, ab Vers 36. Es sind ein paar Verse und danach habe ich ein paar Punkte, die wir, glaube ich, mitnehmen können, damit unser Ja ein Ja bleibt. Also Matthäus 26, ab Vers 36. Dann nahm Jesus sie mit, da spricht das über seine Jünger, in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leids an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Und wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist da. Krasse Geschichte, oder? Jesus steht hier vor einer existenziellen Entscheidung. Sie ist sogar so existenziell, hätte er sie anders getroffen, wären wir heute Morgen nicht hier. Du würdest hier nicht sitzen, ich würde hier nicht sein. Es ist eine existenzielle Entscheidung für dein und mein Leben, die Jesus da getroffen hat. Und es ist eine Entscheidung, die hatte er schon vorher getroffen. Überall in den Evangelien lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht, die das da halt noch nicht checken, aber wie er zu ihnen spricht und sagt, hey, der Menschensohn, er wird verraten werden, er wird sterben, er wird einen grausamen Tod sterben. Er hatte diese Entscheidung schon getroffen, aber trotzdem lesen wir hier von einem Moment, wo er nochmal diese Entscheidung treffen muss und sein Ja nochmal festmachen muss. Und wir lesen hier von einem Jesus, der Gott, ganz Gott war, aber der in diesem Moment auch sehr menschlich ist und der eine Entscheidung treffen musste, als sich plötzlich die Umstände komplett geändert haben, als plötzlich seine theoretische Entscheidung praktisch wurde. Er wusste, hey, gleich geht's los, gleich kommt die Tempelwache und nimmt mich mit. So, gleich wird's real. Und wie er dreimal gebetet hat und Gott gefragt hat, ob es sein Wille ist oder ob der Kelch an ihm vorübergehen kann. Aber er hat festgehalten an dem, was er beauftragt war. Wer ist hier und er möchte festhalten an dem, zu was Gott dich beauftragt hat? Oder es ergreifend festhalten? Ich finde das extrem inspirierend und ich glaube, dass Gott es auch für dein Leben hat. Dass er möchte, dass du festhältst, was er dir gegeben hat. Und ich habe fünf kurze, knackige Punkte dabei, die uns helfen, dass wir so leben, dass unser Ja ein Ja bleibt, ein Ja bleibt, ein Ja bleibt und nicht ein Jein wird, sondern ein Ja bleibt. Seid ihr bereit? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins knüpft an letzte Woche an, aber ist nochmal ein kleiner anderer Twist drin. Und der erste Punkt heißt, nimm Freunde mit hinein. Angelehnt an Vers 37, Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Ich glaube, es ist so eine Power darin, wenn wir eine Entscheidung treffen und andere Menschen in diese Entscheidung mit hineinnehmen. Ich glaube, es gibt so eine andere Festigkeit darin, wenn du dein Ja mit jemand anders teilst. Ich kann mich erinnern an verschiedene Situationen in meinem Leben, wo ich das gemacht habe. Eine Situation ganz klassisch, ich habe Salome geheiratet und ich habe vorher mit Leuten gesprochen und gesagt, so, hey, das ist, was ich machen will. Und ich habe sie mit hineingenommen in diese Entscheidung, damit ich nicht wieder kalte Füße kriege oder was auch immer. Und ich habe sie teilwerden lassen von dieser Entscheidung. Oder ich bin christlich aufgewachsen und von klein auf in den Gottesdienst gegangen. Ich habe Jesus kennengelernt, da war ich noch ein kleiner Junge, habe mich für ihn entschieden als kleiner Junge. Aber in meiner Teenagerzeit war ich nie bereit, dieses Commitment einzugeben, komplett Ja zu sagen zu Jesus. Ich war nicht bereit, den Preis zu bezahlen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu sagen, hey, ich gehöre zu Jesus. Ganz egal, was die Leute denken, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und als ich dann nach Mainz gezogen bin, Da hatte ich dann gemerkt, oh, ich brauche das, ich brauche diese feste Entscheidung. Aber irgendwie, wisst ihr, wenn man einen Schritt lang nicht geht, dass er immer größer wird? So war das in meinem Leben auch, mich zu entscheiden, mich taufen zu lassen. Und irgendwann habe ich einen guten Freund zur Seite genommen und habe gesagt, so, hey, ich sag dir das jetzt, damit ich es wirklich mache. Ich möchte mich bei der nächsten Taufe taufen lassen. Ich will das nicht wieder wegschieben. Ich will nicht sagen, oh, passt mir nicht so, ich nehme die übernächste, sondern ich möchte mich taufen lassen. Und so habe ich mich am 3. September 2017 taufen lassen. Es war so eine powervolle Entscheidung, die mein ganzes Leben bereichert hat. Und ich habe aber Menschen mit hineingenommen. Oder eine Story, wir hatten Gottesdienst und Gott hat ganz klar zu mir gesprochen in der Session, dass er möchte, dass ich sein Haus baue. Und früher habe ich das nie so zugelassen, das zu denken, das zu glauben, aber in dem Moment wusste ich, hey, Gott beruft mich, sein Haus zu bauen. Und dann habe ich mich so umgeschaut, ich habe gesehen, ey, ein paar von meinen Freunden, die sind auch gerade total, Gott hat auch gerade zu ihnen gesprochen. Und so haben wir uns danach zusammengetan und haben voneinander gehört, was Gott getan hat. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, Gottes Haus zu bauen. Nicht nur das, wir haben eine Entscheidung getroffen, Equipperskirche zu bauen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, unter der Leiterschaft von Tore und Gabi Equipperskirche zu bauen. Und wir haben gesagt, hey komm, wir schreiben das einmal auf und wir committen uns zusammen zu dieser Sache. Und das hat der Entscheidung eine extreme Power gegeben. Weil ihr wisst, das Leben ist nicht immer rosa-rot, ist nicht immer ein Ponyhof, manchmal ist es hart. Und dann hilft es so sehr, wenn wir Freunde mit hineinnehmen, dass unser Ja, wenn es angegriffen wird, dass unser Ja ein Ja bleibt. Und im Prediger 4, Vers 9 und 10 lesen wir, zwei haben es besser als einer alleine. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Wie wär's, wenn du jedes Mal, wenn du eine Entscheidung aus Glauben heraus triffst, also mir geht's nicht darum, was du morgen isst oder anziehst, aber wenn du eine Entscheidung aus Glauben heraus triffst, wenn du sagst, hey, hier, ich gehe aufs Wasser, wenn du sagst, hey, ich nehme jemanden von meinen Freunden mit hinein, ich erzähle dir von dieser Entscheidung, die ich treffen will, weil ich weiß, es tut mir gut, dass mein Ja ein Ja bleibt. Hey, ich weiß nicht, wie ich das Geld fürs Power-Up zusammenkrieg, aber ich will dabei sein und ich erzähle dir das jetzt, dass ich da mitfahren will und dass ich alles möglich machen werde, um aufs Power-Up mitzufahren. Und ich glaube, es hat eine andere Power, wenn du das mit jemandem teilst. Oder wenn du sagst, so, hey, ich committe mich zu dieser Kirche. Ich möchte dieses Haus bauen in Berlin. Ich weiß, Berlin braucht Jesus. 4 Millionen Menschen, die Jesus brauchen. Ich committe mich zu dieser Kirche. Aber ich möchte es nicht alleine tun, sondern ich möchte einen Freund mit hineinnehmen und ihm sagen, das ist meine Entscheidung. Und die Erlaubnis geben, wenn meine Entscheidung wankt, dass er für mich betet. Jesus hat seine Jünger mitgenommen und er hat sie aufgefordert, für ihn zu beten. Vielleicht weckst du deine Freunde nicht mitten in der Nacht und erzählst ihnen davon, damit sie wieder einpennen, wie hier. Aber nimm deine engsten Freunde mit hinein. Ich will dich challengen. Wenn du eine Entscheidung aus Glauben triffst, tu es nicht alleine, sondern nimm deine Freunde mit rein. Erster Punkt, zweiter Punkt, seid ihr ready? Come on, zweiter Punkt ist, priorisiere Gebet. Vers 39. Er ging noch ein bisschen weiter, da lesen wir über Jesus, sank zu Boden und betete. Sobald du merkst, dass eine Entscheidung, die du aus Glauben getroffen hast, anfängt zu wanken, fange an zu beten, als gäbe es kein Morgen mehr. Es macht so einen Unterschied in deinem Leben. Ich hatte eine Situation, letztens erst, noch nicht so lange her, da habe ich habe mich committed zu Freundschaft. Ich glaube, Paul hat auch ein bisschen darüber gesprochen. Denn manchmal ist es wichtig, dass wir ein Commitment zueinander treffen, zu einer Freundschaft. Und ich wusste, dass Gott auch etwas auf diese Freundschaft gelegt hat, oder ich weiß es immer noch. Aber es kam eine schwierige Zeit in unser Leben und ich habe gemerkt, hey, mein Herz, es wird hart. Ich habe das nie für möglich gehalten, aber es kann hart werden. Und so haben wir uns entschieden, einen Psalm jeden Tag, so oft wir daran denken, einen Psalm zu beten für diese Freundschaft. Weil ich glaube, es ist das Einzige, was unser Herz weich halten kann, was dir den Glauben geben kann, an so einer Entscheidung festzuhalten, die vielleicht auch ein bisschen risky ist, die vielleicht Glauben erfordert hat. Und ich will dich ermutigen, niemals die Kraft von Gebet zu unterschätzen. Meine Mama hat eine gute Freundin und wisst ihr, was deren Job ist? Sie ist jetzt in Rente, aber Job war Beterin. Ihr Job war Beterin, ich habe es noch nie vorher gehört. Bei uns in der Gegend, da gibt es ein Unternehmen, so mittelgroß, und der Typ, der das gegründet hat und Geschäftsführer ist Christ. Und der dachte sich irgendwann, ey, Gebet, das ist so wichtig, ich kann das nicht vernachlässigen, auch nicht in meiner Firma. Und er hat diese Frau angestellt, weil er wusste, es ist eine Frau, die voll des Geistes ist. Und er hat gesagt, hey, ich stelle dich an, Fulltime, volle Bezahlung, und du betest für die Firma, jeden Tag. Ich gebe dir Anliegen mit, wenn Leute Themen haben, sie können zu dir kommen, sie können dir irgendwelche Anliegen geben. Und es ist, da arbeiten jetzt nicht nur christliche Menschen, aber sie, ihr Job war es, zu beten. Ist das nicht powerful? Dieser Mann, er hat erkannt, was für einen Unterschied Gebet macht. Wir vernachlässigen das manchmal so. Und ich will dir wieder wirklich sagen, hey, unterschätze niemals die Kraft von Gebet. Unterschätze es niemals, früh am Morgen zu Jesus zu kommen und ihm dein Herz hinzulegen, ihn zu preisen und ihn hineinzunehmen in die Dinge, wo du gerade strugglest. Weil nachhaltige Veränderung beginnt immer im Geistlichen. Das, was wir außen sehen, dieser Glaubensschritt, den jemand geht, der hat nicht im Sichtbaren begonnen. Er hat im Unsichtbaren begonnen, wo jemand gesagt hat, hey, ich komme im Gebet zu Jesus. Und ich glaube, wenn wir diese Welt verändern wollen, wenn wir Berlin auf den Kopf stellen wollen, müssen wir Gebet priorisieren. Jesus hat Gebet immer priorisiert. Immer, immer, immer. Gebet ist keine Option, es ist unser Auftrag. Es ist dein und mein Auftrag. Lass uns keine Ausreden suchen, sondern lasst uns diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, lasst sie uns zu Gott bringen. Besonders dann, wenn wir merken, dass sie gerade am Wanken sind. Zweiter Punkt war, priorisiere Gebet. Dritter Punkt, gib Angst keine Chance. Vers 37, und schreckliche Angst quälte Jesus. Angst quälte Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Und weißt du, was interessant ist? Das Gleiche haben wir vorher gelesen bei Saul. Auch Saul war von Angst gequält. Die sind plötzlich die Leute weggelaufen, seine Soldaten. Aber sie gehen komplett unterschiedlich damit um. Saul lässt die Angst zu und er lässt sie als sein Berater in sein Leben hineinsprechen. Er lässt sich von ihr führen und leiten. Jesus nimmt diese Angst auch wahr. Und ich will dir eine Sache sagen, wenn du eine Entscheidung aus Glauben heraus triffst, dein Ja gibst, hey, dann kann es sein, dass Angst kommt. Und es ist wichtig, dass wir sagen, hey ja, diese Angst, die ist real, sie ist da. Aber dass wir sie nicht als Berater in unser Leben hineinlassen. Denn die Gefühle sind nicht fake, sie sind echt. Aber sie sind ein richtig mieser Berater. Wir hatten vor ein paar Wochen Shout Conference. Wer war dabei? Shout Conference. Ey, es war so powerful. Aber kennst du das? Gott spricht zu dir. Du merkst, oh, ich will die ganze Welt, die ganze Welt liegt mir zu Füßen. So, Gott hat etwas Powerfules in deinem Leben getan. Und dann fährst du die Strecke nach Berlin wieder nach Hause und machst dir Gedanken, was bedeutet das denn jetzt für mich? Und plötzlich kommt Angst in dein Leben. Und ich will dir sagen, hey, Angst ist ein ganz schlechter Berater. Vielleicht merkst du auch, ich habe das bei so vielen jungen Menschen, sehe ich das immer wieder, hey, sie suchen nach einem Partner, Single vielleicht, und sagst, hey, mein Partner soll Jesus lieben von ganzem Herzen. Er soll sein Haus lieben von ganzem Herzen und er soll auch gut aussehen. Das darf natürlich nicht fehlen. Und du bist auf der Suche und dann plötzlich lernst du jemanden kennen, der nicht in der Church ist, der nicht an Jesus glaubt, und plötzlich merkst du, wie vielleicht Angst hochkommt in deinem Leben, dass du niemanden mehr abbekommst, dass du für immer alleine bleibst, und denkst dir so, die wird schon Christ werden, also die hat so einen guten Charakter, da wird Jesus doch safe was mit anfangen wollen, und dein Ja wird dein Jein, weil Angst in deinem Leben gekommen ist. Angst führt dazu, dass wir im Konjunktiv leben. Aber in Jesaja 41, Vers 10, das ist so eine powervolle Zusage. Wenn Angst kommt, hey, bete das aus. Fürchte dich nicht, sagt Gott, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Gottes Versprechen sind Ja und Amen. Du darfst an seinen Versprechen festhalten, auch wenn Angst kommt. Seine Entscheidung für dich steht fest. Deswegen gib Angst keine Chance. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Ordne deinen Willen unter. Oh, der tut manchmal weh. Ordne deinen Willen unter. Vers 39. Mein Vater, betet Jesus, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Hey, ich glaube, es braucht so oft diese Entscheidung, wieder zu sagen, ich entscheide mich für die Wege Gottes, statt meine eigenen Wege zu gehen. Du kannst so viel erreichen aus dir selbst heraus. Du kannst viel tun. Das ist nicht der Punkt. Du kannst Karriere machen, du kannst alles tun. Aber bist du bereit zu sagen, ich ordne meinen Willen Gott unter, so wie Jesus es mehrfach getan hat. Und Salome und ich hatten dieses Jahr auch so eine Entscheidung zu treffen, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss meinen Willen Gott unterordnen. Und ich war in einer Firma, wo ich jetzt ein paar Jahre gearbeitet habe und schon länger gemerkt habe, ey, eigentlich will ich da raus und so weiter. Und dann haben wir bei einer Shout-Conference, hat Gott ganz klar zu uns gesprochen, hey, gib mir mehr Raum, geht mehr ins Haus Gottes rein, geht ein Risiko, ins Haus Gottes mehr reinzugehen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen mit Salome zusammen, wir haben darüber geredet und wir haben gesagt, come on, ich reduziere meinen Job, ich arbeite weniger, wir haben weniger Kohle, aber wir gehen hinein ins Haus Gottes einen Schritt. Und kurze Zeit später habe ich ein Jobangebot bekommen von einer Firma, wo ich schon mal ein Praktikum gemacht hatte, die ich wirklich hammer feier in Mainz. Und es ist eine Vollzeitstelle gewesen mit viel Verantwortung, richtig cool, aber mit mindestens 20% Reisen. Das heißt, mindestens eine Woche im Monat wäre ich unterwegs gewesen und es war Vollzeit. Und ich wusste, ich habe gerade diese Entscheidung getroffen, Gottes Wegen zu folgen, mein Ja zu geben, mehr hineinzutreten ins Haus Gottes. Und jetzt kommt diese Sache hier um die Ecke. Und das ist keine schlechte Sache, aber ich habe gemerkt, hey, es würde mein Ja ins Haus Gottes reinzugehen zu einem Jein, mindestens mal zu einem Jein machen. Und so haben wir entschieden, zusammen diesen Job nicht anzunehmen und einfach Vollgas reinzugehen in die Church. Aber es hat es gebraucht, wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich ordne mich deinem Willen unter. Ich vertraue dir, dass meine Zeit, meine Finanzen, meine Familie, dass sie in deiner Hand liegen. Dass du sie in deiner Hand hältst. Und ich glaube, manchmal kommen wir an den Punkt, wir haben eine Entscheidung aus Glauben heraus getroffen, aber irgendwann denken wir, was ist eigentlich mit mir? Werde ich dann meine Ziele noch verfolgen können? Aber ich glaube, da wo wir entscheiden, an Jesus festzuhalten, der wird er unser Haus, unsere Familie bauen. Wenn wir gehorsam sind, dann wird er sich zu uns stellen. Weil, hey, Gott hat, wir wissen nicht irgendjemandem, dem wir seinen Willen, unseren Willen unterordnen, oder? Es ist Gott, der das Wertvollste, was er in seinem Leben hatte, seinen Sohn für uns gegeben hat. Diesem Gott, der uns über alles liebt, dem dürfen wir immer wieder sagen, Herr, mein Ja, es schwankt gerade, aber ich will dir neu meinen Willen unterordnen. Mein letzter Punkt ist G. Vers 46. Kommt, lasst uns gehen. Was ich an dieser Story so interessant finde, Jesus betet dreimal. Wir haben es gelesen. Wie viele Antworten bekommt er? Drei? Zwei? Er bekommt keine Antwort. Gott antwortet ihm nicht. Kennst du das aus deinem eigenen Leben? Gott hat zu dir gesprochen. Du entscheidest, dann deine Entscheidung wankt und dann betest du und wisst, dass Gott wieder zu dir spricht. Aber vielleicht ist es Gott, der einfach dich erinnert und sagt, hey, schau mal, ich habe doch schon zu dir gesprochen. Geh doch erstmal in dem, was ich schon gesagt habe, bevor ich dir wieder ein neues Wort gebe. Manchmal erwarten wir, dass Gott wieder und wieder und wieder zu uns spricht. Aber was er sich wünscht, ist, dass wir gehen. Dass wir gehen in der Entscheidung, in dem Ja, was wir schon gegeben haben, dass wir darauf gehen. Und das griechische Wort, was hier benutzt wird für das Wort gehen, ist eigentlich so ein militärischer Begriff, wo man zu Soldaten, zu quasi so eine kleine Armee sagt, hey, geht in den Kampf, geht nach vorne, stellt euch den Riesen, stellt euch den Herausforderungen. Und ich glaube, unsere Entscheidungen, sie werden so viel powervoller, wenn wir nicht nur sagen, Gott, ich glaube, dass du das und das für mich hast, sondern wenn wir einen Schritt aufs Wasser ganz konkret gehen. Und gehen kann auch heißen, zu bleiben. Ich war über eine Zeit eben bei diesem Arbeitgeber und ich habe gemerkt, ich will da eigentlich nicht mehr sein. Aber Gott hat nicht neu zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesprochen, das ist dein Platz. Und dann hat er nicht mehr neu gesprochen. Und ich sage mir so, soll ich kündigen, Gott? Aber es kam nichts. Es kam nichts. Also bin ich geblieben. Ich bin geblieben in diesem Job. Wir haben, ich glaube, auch wirklich einen Samen säen können dort. Und Anfang des Jahres hat Gott zu mir gesprochen, mal 21 Tage Gebet, wart ja auch dabei. Und er hat zu mir gesagt, für dieses Jahr, mein Wort ist totale Abhängigkeit von mir, hat Gott zu mir gesagt. Also nicht nur Vertrauen, sondern nochmal viel stärker Abhängigkeit von mir. Und ich habe gemerkt, hey, es ist meine Zeit zu gehen. Und so habe ich meinen Job gekündigt. Meine Zeit war vorbei dort in dieser Arbeit und ich habe gemerkt, hey, jetzt sagt Gott, geh. Und ich bin ins Nächste hineingetreten und jetzt gehe ich auf dem. Mein Ja ist da und jetzt gehe ich auf dem. Solange Gott nichts anderes spricht, gehe ich in dem weiter, was gerade so abgeht. Und je mehr Schritte wir gehen, ganz konkret, desto fester wird unsere Entscheidung. Ich gemerkt, okay, mit dem ersten Chef gesprochen, so, der war eher auch so Kollege, so nur so ein bisschen Chef, war schon ein bisschen fester, die Entscheidung. Dann mit dem nächsten Chef gesprochen, war nochmal ein bisschen fester. Dann mit der Chefin gesprochen, die es wirklich wissen musste, fester die Entscheidung. Dann die Kündigung unterschrieben, abgegeben. Geh. Wenn Gott zu dir etwas gesprochen hat und du hast dein Ja dazu gegeben und du bist wieder gewankt, hey, wie dein Ja wieder zurückkommen kann zu dir ist, indem du eine Entscheidung triffst, einen Schritt zu gehen in dem, was Gott gesprochen hat. Vielleicht wollen wir für einen Moment aufstehen zum Ende dieses Gottesdienstes. Wenn du kannst, dann steh doch gerne auf. Wie bleibt unser Ja also ein Ja? Wie bleibt unser Nein ein Nein? Wie bleiben unsere Entscheidungen fest? Ich glaube, indem wir andere mit hineinnehmen, indem wir unsere Freunde mit hineinnehmen, indem wir Gebet priorisieren, indem wir sagen, hey, ich gebe Angst keine Chance, sondern ich bin gehorsam und ordne meinen Willen immer wieder unter und indem wir gehen. Und vielleicht machen wir gerade einmal nochmal die Augen zu. Und es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich will dich fragen, wo hast du eine Entscheidung in deinem Leben getroffen? Wo hat Gott zu dir gesprochen und du hast dein Ja getroffen? Aber der Heilige Geist erinnert dich daran, dass dein Ja ein Jein geworden ist mittlerweile oder sogar ein Nein. Wo merkst du, hey, dass wie Saul, dass du irgendwie abgewichen bist von dieser Entscheidung, die du im Glauben getroffen hast und die an Kraft verloren hat? Vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt, dass Berlin Jesus braucht. Und du bist hierher gekommen, voller Glauben. Aber mittlerweile denkst du dir so, oh, Jesus kann eigentlich auch jemand anders in die Stadt bringen. Wieso ich? Vielleicht ist es irgendwo anders, wo dein Ja so ein Joa vielleicht oder ein Jein oder ein Nein geworden ist. Wie wäre es, wenn wir uns einen Moment nehmen, wo der Heilige Geist uns jetzt daran erinnern darf? Und das Coole ist, Gott ist nicht sauer auf dich. Überhaupt nicht. Er liebt dich. Er freut sich, dass du zu ihm kommst und dass du ihm sagst, so, hey, da bin ich wackelig geworden, aber ich möchte mein Ja wieder festmachen. Wollen wir die Hände einmal ausstrecken als Zeichen, dass wir mit Glauben jetzt zu Jesus kommen? Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich uns jetzt offenbarst, Herr. Und dass du uns Entscheidungen zeigst, wo wir unser Ja dazu gegeben haben, die powervoll für unser Leben waren, aber wo unser Ja ein Jein geworden ist. Und wir wollen dir jetzt erlauben, dass du uns daran erinnerst und wir wollen heute Morgen hier einen Anker setzen. Wir wollen von dieser Entscheidung erzählen, wir wollen sie mit ins Gebet nehmen, wir wollen unseren Willen unterordnen. Und wir erlauben dir, dass du jetzt uns erinnerst. Wir wollen diese Dinge neu festmachen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.